Heute ist für meine liebe Frau Elfriede und für mich ein besonderer Tag. Vor genau 60 Jahren haben wir uns zusammenschließen lassen durch Gottes Segen und Gottes Wort. Und seitdem sind wir ein Ehepaar. 60 Jahre. Erst zu Ende hören. Erst zu Ende hören. Ja, da ist man dann gespannt, was Gottes Wort zu sagen hat. Ne? Wir starten also heute Morgen unsere Losungen auf. Der Brudergemeinde. Sind sicher einige von euch, die das ebenfalls getan haben. Und Wolfgang Daniel war dran. Ja, Daniel. Daniel 9, Vers 7. Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns schämen. Punkt. Das war's. Meine lieben Brüder und Schwestern, kein Grund zum Klatschen. Natürlich haben wir beide uns heute Morgen gefragt, hat das für uns irgendeine Bedeutung? Müssen wir uns schämen? Wir haben uns nicht lange fragen müssen, wir haben es gewusst. Wolfgang hat von der Tafelkost des Königs gesprochen, mit der man sich verunreinigt. Wie viel Grund zum Schämen? Denn ich persönlich für mich, ich kann nur für mich sprechen, meinen Wandel, sagt die Bibel ja nicht, meinen Weg mit Gott anschaue, dann ist das wirklich zum Schämen. So einen großen, wunderbaren Gott, so einen liebevollen Vater und oftmals so verkehrt. Die Gedanken vor allen Dingen, das meiste Verkehrte spielt sich an den Gedanken ab, ne? Der schon wieder, hör dir das an, und die will Bundeskanzlerin sein, und, ne? Was sind das für Gedanken für ein Gotteskind, sag mal? Diese Gedanken kommen dadurch zustande, wenn wir die Tafelkost des Königs essen. Wenn wir in Christus geborgen sind, wenn wir in Gottes Wort leben, glaub mir, dann werden solche Gedanken vielleicht noch irgendwann mal kommen. Der Feind versucht ja auch irgendwas in unser Denken reinzuschießen, hineinzutun irgendwie. Aber wir werden jedenfalls alsbald sofort die Klappe zumachen, sagen, nein, das ist nicht von meinem Gott, das will ich nicht. Wir müssen uns schämen. Also kein Grund zum Feiern, kein Grund zum große Szene davon machen, sondern zur Buße. 60 Jahre Geduld. Bei mir waren es ja schon viel, viel länger und bei Elfriede auch. Wir waren ja längst Gottes Kinder, wir waren ja längst gläubig, als wir geheiratet haben, und hätten wir uns gar nicht geheiratet. Aber dadurch, dass wir vom Herrn uns zusammengeführt wussten, konnten wir den Weg gemeinsam gehen. Wie gesagt, nunmehr 60 Jahre. Bald kommt der Herr Jesus. Ich habe heute einen merkwürdigen Predigttext. Und zwar ein Kindergebet. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Lass uns beten. Vater, gib uns deinen Heiligen Geist und dein Wort recht zu verstehen, nicht misszuverstehen. Wir wollen nicht polemisch über irgendwas herziehen, sondern wir wollen deinem Wort folgend der Wahrheit näher kommen, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Dieses Gebet kennen manche von uns, einige Eltern haben es mit ihren Kindern gebetet. Ich gehörte wahrscheinlich auch zu den solchen Eltern, ich weiß es aber nicht mehr, ob ich sowas mit meinen Kindern gebetet habe. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass wir in den Himmel kommen. Da entstehen für mich, wenn ich das höre, ernsthafte Fragen. Die erste Frage heißt, wie fromm muss dieses Kleinkind eigentlich sein, damit es in den Himmel kommt? Eine gute Frage, nicht? Wie fromm? Bisschen genügt ansatzweise oder 100% oder wie? Nicht? Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist, was bedeutet eigentlich fromm sein? Fromm, mach mich fromm. Und das dritte, und das ist für mich die erschütterndste Frage, was ist eigentlich, wenn dieses kleine Gebetchen nicht erhört wird? Meine Brüder und Schwestern, und an der Stelle steigt es doch heiß in uns auf. Da habe ich ein Kind, sagen wir 3 Jahre, 4 Jahre, wie alt ist es, und kommt nicht in den Himmel. Ja, was denn sonst? Die Bibel spricht so deutlich und klar vom Gericht. Feuersee. Ja, nicht schrecklich. Wenn dieses Gebet, das wir, ich nehme es keinem Dreijährigen übel, dass er dieses Gebet nicht nachvollziehen kann. Aber wenn es nicht erhört würde, was dann? Schrecklich, nicht? Und ich sage euch, viele von uns, die Eltern sind, die wissen um die Stunden, die sie vor Gott geheult haben und vor Gott gerungen haben. Lass meine Kinder deinen Weg gehen. Lass sie den richtigen Weg finden. Und das war nicht mit, mach mich fromm, dass wir in den Himmel kommen, sondern das waren ernsthafte Gebete unter Tränen. Es ist schon erschütternd zu denken, ja, das ist ein Gebet. Aber was, wenn es nicht erhört wird? Aber dann das andere. Was bedeutet eigentlich fromm? Nun, ehrlich gesagt, ich wusste es auch nicht genau. Man fällt so einiges einig. Lamm, fromm oder das fromme Pferd. Das ist, wenn die schön brav sind, die Pferde, ne? Ich habe dann, wie man das so macht, den Duden aufgeschlagen, Herkunftswörterbuch. Das ist nicht der Rechtschreibduden, das ist noch ein anderer Duden. Und da habe ich nachgeguckt und da habe ich es gelesen. Fromm bedeutet fügsam, artig oder auch nützlich und brauchbar. Hey! Die Kinder sollen fügsam und artig werden, nicht aufmucken, keine eigene Meinung haben, sondern brauchbar sein, artig, gehorsam in jedem Fall. Natürlich sollen die Kinder gehorsam sein, von Gottes Willen her, aber nicht fromm, nicht fügsam, nicht ja, Vater, ja, Vater, ja, Vater. Im Herzen denken sie ganz was anderes, aber sie sagen einfach ja, um Frieden zu haben. Das ist so schön fügsam, ne? Lassen sich für alles gebrauchen. Meine lieben Brüder und Schwestern, das kann den Eltern wohl, jetzt kommt ein altes Wort, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, frommen. Es frommt ihnen. Das heißt, sie finden es gut, weil es nützlich für sie ist. Es frommt ihnen, so fromme Kinder zu haben. Die essen ihren Teller immer schön leer, die geben die Hand, wenn Tante Frieda kommt, ganz lieb und sagen, guten Tag, Tante Frieda. Und alles, was man ihnen sonst noch interessiert hat, wunderbar, solche Kinder zu haben. Aber kommen sie deswegen in den Himmel? Ich kann da gut mitreden, ich war nämlich auch so ein fromm dressiertes Kind. Ich muss euch sagen, ich war wirklich sehr, sehr brav, sehr fromm. Aber Das hat mich doch nicht in den Himmel gebracht. Diese Art von Frömmigkeit, diese Art von innerer Haltung macht uns letztendlich zu Rebellen, ihr Lieben, Rebellen. Gott will uns nicht fromm haben im Sinne dieser Deutung. Gott will uns gerecht haben. Gerecht. Wie gerecht muss ich sein, um in den Himmel zu kommen? Das heißt, das ist die Frage. Gerecht, was ist denn gerecht? Gerecht ist, wenn ich ein anständiges Leben führe. Nee, das ist nicht gerecht. Frag mal uns Alten, sag mal, bist du gerecht? Oh, du, je älter man ist, umso mehr fällt einem ein, wie gerecht man ist. Ich habe nie meine Kollegen betrogen. Ich war immer. Ist doch nicht wahr, ist doch eine Lüge. Anständiges Leben kann man ohne Gott überhaupt gar nicht führen. Entschuldige, das ist ein großes Wort, aber ich werde es euch beweisen. Nur in Christus können wir gerecht sein. Manche glauben, solange ich noch eine gute Ausrede habe, fühle ich mich gerecht. Oder eine gute Entschuldigung. Habt ihr mal über das Wort Entschuldigung nachgedacht? Ich will mich entschuldigen. Also ich habe eine Lüge ausgesprochen. Lüge ist Sünde, Lüge ist Schuld. Und jetzt sage ich, ja, ich war aber auch so müde, ich habe den ganzen Tag so schwer gearbeitet. Und dann kamst du mit deiner blöden Frage und dann, ja, dann ist das mir so rausgerutscht. Ist die Lüge deswegen keine Sünde mehr? Bin ich entschuldigt dadurch? Als Schüler haben wir uns trainiert, gute Entschuldigungen zu haben. Wenn die Entschuldigung gut genug war, war es schon die halbe Miete. Wenn der Lehrer sie noch geglaubt hat, dann war es richtig gut. Aber du, das macht uns nicht gerecht. Die Schuld bleibt doch, die Sünde bleibt doch. Auch in dem besten Leben, sagt Luther, es ist all unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Was sagt Gott? Meine Brüder und Schwestern, gerecht sein heißt ohne Sünde sein, ohne Schuld sein. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir in den Himmel kommen. Nur Gerechte. Ne? Meine Brüder und Schwestern, dass wir doch einmal hinhören, was Gottes Wort sagt. Sagst du, dann gibt es ja überhaupt keinen Gerechten. Doch, ich kenne einen, mein bester Freund, der Herr Jesus Christus ist der Gerechte. Ist das nicht gut? Da ist echte Gerechtigkeit und zumindest schon einmal ein Vorbild, wie er war. Keine Sünde, in dem keine Sünde war, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der Gerechte Gottes. Wunderbar, Jesus zu kennen. Und jetzt will ich auch gerecht sein. Meine Brüder und Schwestern, diese Predigt, die kann ich so aus dem eigenen Erfahren halten. Als ich dann älter wurde, als ich aus dem Elternhaus ausgezogen war, ich wollte ein anderes Wort sagen, ich sage es aber nicht, es ist lieblos. Da wollte ich anders zwar, als ich es bis dahin gekannt hatte, aber ich wollte gerecht sein. Und dann habe ich mir Lasten aufgelegt. Ich erinnere mich noch gut, ich bekam als Student 120 D-Mark. Das hieß damals Stipendium, irgendeine staatliche Stelle, was heute BAföG ist. 120 D-Mark war wenig. Ich musste davon die Miete für mein Zimmer bezahlen, die Briketts, damit es im Winter ein bisschen warm war, in dem Zimmer. Die habe ich nachher aufgegeben, weil die immer geklaut wurden. Davon musste ich die Straßenbahn bezahlen, damit ich zur Hochschule kann. Davon musste ich die Bücher bezahlen. Davon sollte ich auch noch was essen. Das ging eigentlich gar nicht. Und obwohl es nur 120 D-Mark waren, habe ich jeden Monat 20 D-Mark davon an das, ich sage es ruhig, Missionswerk Werner Heugelbach geschickt. Gute Arbeit, gutes Werk. Und ich musste das. Das war wie so ein Zwang. Ich musste das. Und wie hätte ich es nicht getan, wäre ich todunglücklich gewesen. Und da war es nur noch 100 Mark, ja. Bis ich schließlich fast verhungert bin. Also buchstäblich fast verhungert. Kam dann in ärztliche Behandlung und die haben mich dann mit Honig und Traubenzucker spritzen und weiß ich wie wieder auf die Beine gestellt. Wenn Bruder Werner Heugelbach das gewusst hätte, dann hätte er zwei Sachen getan. Erstens hätte er mir noch Geld dazu geschickt, davon bin ich überzeugt. Und zweitens hätte er mir gesagt, Junge, du bist erlöst, du brauchst nicht dich irgendwie gerecht machen durch irgendwas, was Frommes. Du, dann habe ich mir von besagten Missionswerk Traktate bestellt. Das sind so, heute sagt man Flyer dazu, so Verteilschriften, bergeweise. Dann habe ich mich hingestellt, so einen Arm voll und habe die verteilt. Ich habe gedacht, dass ich in den Himmel komme. Das war immer so, was dahinter stand. Ich will gerecht vor Gott sein, dass ich in den Himmel komme. Wisst ihr, wie die Bibel sowas nennt? Eigene Werke oder eigene Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die ich mir selbst verordnet habe. Kasteiungen, dies gab es nicht und das gab es. Ihr wisst gar nicht, was ich alles nicht durfte. Was ich alles, die anderen, meine Brüder und Schwestern, Christen, die mich kannten, die haben mir den Kopf geschüttelt, der ist verrückt. Ich war nicht verrückt, aber ich wollte in den Himmel kommen. Bis Gott mir die Augen geöffnet hat. So geht das nicht, so ist das nicht, so läuft das nicht. Du bist erlöst. Und wenn du diese Erlösung nicht annimmst, die in Jesus Christus ist, dann bleibst du ein verlorener Mensch, auch mit deinen vielen, vielen guten Werken. Ich bin öffentlich belobigt worden wegen super Sozialverhalten und weiß ich was alles. Und dachte, du allmählich bist du auf dem Weg, ein gottgemäßes Leben zu führen. Und es war doch alles nur der alte Hans-Peter. Aber dann habe ich das Evangelium noch einmal ganz neu gehört. Es ist alles in Christus, meine Brüder und Schwestern. Alles in Christus. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ich brauche nicht mein eigenes Heil zu erarbeiten. Ich brauche nicht diese elende Selbstgerechtigkeit, die in Wirklichkeit ja auch ganz viel Heuchelei ist, muss ich ja auch sagen. Ne? Ja, auch mal dabei. Ich muss das dann ja immer noch ein bisschen besser machen, als es in Wirklichkeit war. Und Gott war so gnädig, der hat mir die Augen geöffnet. Alles, alles, alles hat der Herr Jesus für mich vollbracht. Seht ihr, erst damals sind jetzt über 2000 Jahre, nein, sind noch keine 2000, fast 2000 Jahre her, so muss ich sagen, sind jetzt fast 2000 Jahre her, da ist er freiwillig in den Tod gegangen, hat sich selbst geopfert, zur Sünde machen lassen, ans Kreuz nageln lassen, da hat er gehangen. Und Gott hat sein Angesicht abgewandt, sodass er betete, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Er wusste es ja in Wirklichkeit. Aber in dem Moment war es so erdrückend, so überwältigend für ihn. Ja, warum? Die Antwort dürfen wir uns geben, wegen meiner und deiner und unserer Sünde. Deswegen auf ihm all unsere Sünden lagen, als er das Sühnungswerk vollbracht hat. Mann, das hat er getan. Und weil er wusste, dass wir uns schämen müssen, dass wir einfach nicht die Leute danach sind, gerecht zu sein aus uns. Deswegen hat er alle unsere Schuld auf sich genommen, ist die Sühnung geworden für unsere Sünden. Und wir dürfen jetzt zu ihm kommen mit allem, was uns quält, wo es immer noch, auch im Alter immer noch Sünde ist. Und meine Brüder und Schwestern, natürlich brechen wir nicht in Volksbanken ein. Natürlich sprengen wir keine Münzautomaten in die Luft oder klauen Autos. So etwas machen wir nicht. Aber die vielen Verborgenen, die vielen Gedankensünden, die in unserem Gefühlsleben aufkommen, Neid, Eifersucht, Enttäuschung über Nicht-Anerkennung oder was auch immer es ist. Es ist so viel, was aus unserem Mund manchmal hervorkommt. Kann man sich doch ekeln davor, ne? Dass ich mich manchmal gefragt habe, warum hast du das nun gesagt? Aber der Herr Jesus gibt uns die Antwort, warum habe ich das gesagt? Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das, was im Herzen längst alles zusammengereimt ist, das kommt irgendwann raus. Ne? Irgendwann. Meine Brüder und Schwestern, und das alles hat unser Herr Jesus auf sich genommen. Auch diese, ich meine, die Sünde der Welt, das ist auch wahr. Völkermord. Jetzt im Moment sind sie wieder bei Kosovo. Irgend so ein Gedenktag, ne? Völkermord, was gibt es da für schreckliche Dinge? Aber davon rede ich nicht in erster Linie. Gottes Volk, das durch den Tod Jesu, durch seine herrliche Auferstehung und durch seine Auffahrt zur Rechten Gottes erlöst ist, befreit ist, gerettet ist, eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends Lob wieder singen sollte. Ja, es ist wirklich wahr. Es ist so gut, dass wir es können. Und was machen wir? Wie gehen wir manchmal miteinander um? Wie sehen wir die Welt, unsere Regierung zum Beispiel, mit Danksagung, Bitten, Gebet und Flehen kund werden lassen für alle Menschen, für Könige und die in Hoheit sind. Ja, wie sieht das bei mir manchmal aus? Ne? Ganz anders. Oh, meine Brüder, und das alles hat mein Heiland auf sich genommen. Und das zu wissen, ist so großartig, so wunderbar. Wir sind gerecht, weil Jesus unsere Gerechtigkeit ist. In ihm sind wir gerecht. Aber meine Brüder und Schwestern, das heißt nicht, dass wir uns jetzt gehen lassen und weiterhin Sünde auf Sünde anhäufen, sondern, lieber Heiland, lass mich in deiner Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit, die vor dir gilt, leben. Lass mich ein Zeugnis deiner Gerechtigkeit sein, deiner Herrlichkeit in dieser Welt. Lass die Menschen, die mich kennen, etwas sehen davon, was es heißt, erlöst zu sein. Statt dass sie immer denken, naja, wie der, bloß nicht so. Nicht? Das wird doch schrecklich, nicht? Wenn das so ist. In der ersten Christenheit, da war das doch so. Die Christen wurden verfolgt, getötet, in Gefängnisse gesteckt, gehasst, abgelehnt. Aber gleichzeitig bekamen sie ein wunderbares Zeugnis. Einer der Historiker der damaligen Zeit, Josephus, der schreibt es auf, dass die Römer, die Christen ja auch beobachteten, einen Satz sagten: Wie haben sie sich untereinander doch so lieb? Ne? Das waren die, die eigentlich Ablehnung hatten, die die Christen absolut blöd fanden. Wie kann man sowas glauben und so? Wir sind tot. Aber das konnten sie nicht übersehen. Untereinander haben sie sich unglaublich lieb. Kann man das von uns auch sagen? Meine Brüder und Schwestern, ein Leben als Heilige Gottes in Heiligkeit, in Gerechtigkeit, ist ein Leben in Christus. Aber es ist auch ein sehr bewusstes Leben in Christus, sehr bewusst. Wir können nicht durch den Tag kommen, ohne den Herrn zu bitten: Herr, bewahre mich, halte mich fest, mach mich willig zu sehen, wo Gefahren drohen. Manchmal wollen wir es ja nicht sehen, ne? Ach, hör auf. Kennen wir schon oder so, ne? Mach mich willig. Ich will dir folgen. Wie der Satzungsunter singt in dem schönen, kurzen, kleinen Lied singt: Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Nie mehr zurück. Meine Brüder und Schwestern, wir leben in einer merkwürdig angespannten Zeit. Einerseits geht es uns äußerlich gut und lass uns doch sagen: Ja, aber ich bin Corona geschädigt, hör doch auf. Uns geht's gut. Ja, auch krank, auch schwach, auch müde, aber gut. Gott hat uns alles geschenkt, also zum Leben und zur Heiligkeit, zur Gottseligkeit brauchen in Christus. Aber lasst uns bitte eins nicht vergessen: Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Alle. Und dann gibt es, nein, es gibt kein Gericht. Wer in Christus ist, wer an den Herrn Jesus glaubt, wer ihn, den Auferstandenen, in seinem Herzen trägt, wird nicht ins Gericht kommen, sondern es ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Jawohl, das wollen wir auch wissen. Und doch gibt es ein Urteil über unser Leben. Im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel heißt es: Eines jeglichen Werk wird im Feuer offenbar werden. Nicht wir werden ins Feuer kommen, aber die Werke. Und ich habe das so oft im Geist vor mir gesehen. Ich habe so viel gearbeitet. Die ganzen Missionsreisen früher, ich war dauernd unterwegs, oft mehr unterwegs als zu Hause. All die vielen Predigten, all die vielen Schriften und Bücher, alles das große Haufen. Und dann kommt der, der Augen hat wie Feuerflammen, und schaut sich das an. Lest das mal in 1. Korinther 3 nach. Dass alles, was nicht aus Gott gewirkt ist, alles, was Eigenes ist, ich rede zwar nicht von Verkehrtem und Schlechtem, sondern was im Ich kommt, wird alles verbrennen. Und dann heißt es dort in dem Text: Aber es wird ein bisschen übrig bleiben. Gold, Silber, edle Steine. Bei manchen mehr, bei manchen so gut wie nichts. Ist das nicht schrecklich? Da bildet man sich vielleicht etwas ein auf seinen großen Titel oder auf seine Erfolge oder auf seine, was weiß ich was. Und Gott sagt hinterher: Meh. Da heißt es dann: Er selbst aber wird gerettet werden, wenn auch wie durchs Feuer. Das ist doch ein bitterer Satz, ne? Nein, Geschwister, das muss aber nicht so sein. Das ist nicht unsere Zielvorstellung. Unsere Zielvorstellung ist, Frucht zu bringen für Gott. Und Herr Jesus sagt, dass eure Frucht bleibe. das bleibende Frucht, die verbrennt nicht. Da ist dann immer noch zur Ehre Gottes etwas aus unserem Leben hervorgekommen. Und das möchte ich so gerne. Oder ist hier unter uns vielleicht noch jemand, der überhaupt gar nicht vor den Richterstuhl kommt? Es gibt nämlich noch etwas. Den großen weißen Thron, von dem lesen wir im letzten Buch der Bibel. Alle, die nicht in Christus sind, alle, die den Herrn Jesus nicht als ihren Heiland und Retter angenommen haben, werden vor dem großen weißen Thron offenbar werden. Da werden Bücher aufgetan. Und dann heißt es dort, und jeder, dessen Name nicht in dem Buch des Lebens geschrieben war, wurde in Feuersee geworfen. Meine Brüder und Schwestern, was muss das für ein Augenblick sein? Da stehe ich da und dann ist das Buch da. Und dann, ich weiß nicht, ob die alphabetisch sortiert sind, nicht? Dann ist es bei G-R-A, dann kommt ja schnell das B hinterher, ne? Alle die vielen zigtausend Leute, die Grabe heißen, Hans-Peter, nicht da. Das ist einfach nicht da. Das ist nicht eingetragen, das Buch. Wäre das nicht schrecklich? Geschwister, der Apostel Paulus bekennt von sich, so sind wir nun Gesandte für Christus. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, damit euer Name da steht. Und wenn euer Name da steht, ganz ehrlich gesagt, dann kommt ihr nicht an den großen weißen Thron. Schön, nicht? Heute ist noch ein guter Tag. Wir wissen nicht, was morgen ist. Heute ist noch der Tag, an dem wir uns versöhnen lassen können mit Gott. Wenn du sagst, ja, das trifft auf mich zu, geh nicht wieder so raus. Besuch dir jemanden, ja, einen von den Ältesten oder wen auch immer du möchtest, und sprich mit ihm und sag, ich will gerettet werden. Ich will in den Himmel kommen. Dass ich in den Himmel komme. Lass uns beten. Vater, wenn hier jemand ist, der da noch nicht im Buch des Lebens steht, der noch nicht gerettet ist, ja, dann sprich doch zu ihm. Es ist so ein guter Tag heute und es ist so gut, gerettet zu sein, erlöst zu sein durch das Blut Jesu. Ja, bitte, lass doch keinen von uns draußen sein. Amen.